Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in München beim W&V Summit und ich habe vor mir Professor Dr. Michael Fretschner. Er ist Hochschullehrer, Marketingprofessor bei der Nordakademie. Michael, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
So, du bist gestern auch schon hier gewesen. Was sind so deine Eindrücke vom Summit hier?
Ja, ist cool. Also, es ist ein schönes Line-up. Die bewegenden Themen sind jetzt nicht so neu. Ist es vielleicht, was mir ganz gut gefällt, ein bisschen weniger KI, weil das gibt jetzt, ich will nicht sagen ein Bore-out, aber es geht doch jetzt sehr ins Operative. Also die Story noch vom letzten und vom vorletzten Jahr, dass das alles disruptiert und so weiter, auch viel Dystopie dabei, das ist weg, sondern mehr operativ, wie kann man es eigentlich benutzen und wie machen wir das? Das gefällt mir echt ganz gut. Anderes großes Thema ist die Medienvielfalt. Der Markt ist ja sehr oligopolistisch strukturiert mit großen Google, Alphabet, Google Suchmaschine logischerweise dazugehört, aber auch das Google Display Netzwerk und YouTube und dann eben Meta mit Instagram, Facebook und WhatsApp und Amazon, die ja immer mehr Retail Media machen, also viel mehr Werbegelder direkt monetarisieren, eines der stärksten Wachstumsfelder von Amazon, Amazon Ads und TikTok natürlich. Und da sind wir auch in Deutschland schon bei über 50%, die diese drei ohne TikTok sogar Medienkuchen ausmachen. Und das sehen natürlich viele Publisher und Vermarkter, die hier sind, sehr, sehr kritisch. Auch das ist kein neues Thema. Das hat eigentlich Scott Galloway vor 10 Jahren schon in seinem Buch The Four beschrieben und auf der OMR, glaube ich, 2018 auch schon sagen, in der Keynote, split them up. Also die großen Tech-Konzerne, dass man sie aufsplitten soll. Quasi ganz Hamburg empfohlen damals. Und ja, jetzt nach so 10 Jahren kommt wirklich Bewegung rein. Es gibt ja diese Initiative 18, viele andere Initiativen. Auch ich mit meinem Forschungsprojekt zum Medienmarkenvertrauen mache was in die Richtung und mittlerweile in eine ganze Menge. Auch die Politik beschäftigt sich ja damit. Wir wissen alle, Friedrich Merz und auch die SPD haben gesagt, Social Media, sollten wir uns mal genauer anschauen, was das eigentlich mit den Gehirnen von unseren Jugendlichen und Kindern insbesondere macht. Also das ist schon, denke ich, das Thema auch unserer Zeit, wo viel Druck drauf ist. Wirtschaftlich hat das natürlich eine starke Komponente, aber auch demokratisch, gesellschaftlich und damit politisch. Und genau, dann gibt es noch so kleinere Themen. Wie
bleiben wir jetzt mal bei dem einen Thema Omnichannel. Das heißt also, die Herausforderung an Marken ist heute, dass sie unterschiedliche Kanäle mit ihren Botschaften erreichen müssen. Was gibt's für Tipps für Unternehmen, um diese Wahnsinnsvielfalt irgendwie abzudecken?
Ja, wahnsinnig viele Kanäle und da muss jede Marke für sich schauen, was die funktionierenden Kanäle sind.
Da funktionieren nur alle.
Weiß ich nicht. Also man kann es ja grob clustern, was ja viele tatsächlich auch in der Praxis anwenden, ist immer noch von der IPA, dieses Binet und Field. Ja, die Daumenregel 60-40, 60% Awareness, 60% Branding, 60% für die Marke machen. Auch das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass auf dem Summit mehr Marketingentscheider das wieder mehr ernst nehmen. In den letzten Jahren lag viel mehr Fokus und Druck auf Performance auch in Social Media. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass bei vielen sozusagen der Groschen gefallen ist. Wir müssen auch mal wieder was für die Marke machen. Und dafür ist Social
Media. Das ist ein ganz spannendes Thema, aber bleibt mal bei dem ersten Thema, nochmal Omnichannel. Also ich habe meine Kampagne, jetzt habe ich ein gewisses Mediabudget und muss mit diesem Mediabudget nicht mehr nur ins Fernsehen rein, die Zeiten sind vorbei, sondern ich muss in ganz unterschiedliche Kanäle rein. Gibt es da eine Empfehlung von dir?
Ja, Fernsehen können sich ja viele nicht leisten, deswegen CTV, Connected TV, Addressable TV, wo man auch auf kleineren, nischigeren Sendern, auf Streaming, quasi Werbung auf dem TV, auf dem großen Screen einblenden kann und wo man auch Zeit hat, zumindest 20, vielleicht 30 Sekunden, um eine Story zu erzählen, um zu emotionalisieren.
Wie kriege ich meine richtige Zielgruppe? Wie kann ich den Programmatic-Systemen wirklich gut sagen, wie ich da spitz reinkomme?
Also erstmal muss man die Zielgruppe definieren und eventuell auch segmentieren. Und das geht ganz klassisch über Marktforschung. Wenn man das dann hinbekommen hat, dann kann man natürlich über die DSPs sonst welche Zielgruppen einstellen, die man dann eben im ersten Schritt über die Marktforschung definiert, segmentiert, rausgefunden hat. Und dann kann man das überall reinbuchen und mittlerweile eben auch in ehemals analoge Kanäle immer besser digital. Das geht ja mit Out-of-Home, Digital Out-of-Home mittlerweile, zumindest bei großen Flughäfen, jetzt noch nicht in der Breite und skalierbar, aber der Trend geht dahin, dass eigentlich jedes wichtige Medium, was im Mediamix wichtig ist, also eben nicht nur Social Media und das freie Internet, sondern auch der Fernseher, das hatten wir ja schon, Connected und Addressable TV, fast jeder Fernseher ist mittlerweile smart, dann auch Radio, Digitalradio und dann Außenwerbung, und sogar bei Zeitungen und Zeitschriften, die ja doch auch noch viel im Analogen stattfinden, gab es ja auch schon einzelne Startups und Versuche, den Buchungsprozess hier anzugleichen, an die Buchung, wie sie im Digitalen programmatisch sozusagen einfach und bequem stattfindet, damit man sozusagen die Hürden der Buchung, die Transaktionskosten senkt.
Du hast angesprochen, KI geht ins Operative. In diesem ganz konkreten Fall, das heißt also in der Optimierung des Mediabudgets, hast du da Informationen darüber, wo wir gerade stehen bei KI-Einsatz?
Ja, ich habe natürlich immer noch die Außenperspektive. Ich arbeite ja jetzt bei keiner Agentur direkt im Operativen, aber man muss sicherlich auch immer was davon abziehen, was hier auf dem W&V Summit in den Deep Dives und Masterclasses so berichtet wird. Also es ist wirklich alle so geschmeidig, oben der weiße Schwan, der sich elegant bewegt oder ist nicht unter der Wasseroberfläche, dann ganz schön am Rödeln und am Paddeln. Also ein bisschen AI-Washing, das wird hier sicherlich auch betrieben. Aber jeder, der selber ein bisschen mal sich mit KI beschäftigt, da sind ja die allermeisten, kann am besten selbst beurteilen, wie krass doch diese Sprünge auch in den letzten Jahren oder letzten Monaten teilweise sind. Und auch das mit den Agenten ist sicherlich ein Thema, was schon vorletztes und letztes Jahr mir total overhyped war, was jetzt dann aber langsam wirklich funktioniert, das einzusetzen. Und es ist immer noch der Human in the Loop da und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite wissen wir auch schon von Arbeitsmarktstatistiken, vor allem aus den USA, aber das ist in Deutschland, glaube ich, auch ganz nicht ganz unähnlich, dass vor allem Softwareentwickler, also das mit Code und Programmieren zu tun hat, auch natürlich viel, was mit strategischer Planung, Mediaplanung, Kreation zu tun hat, dass das natürlich schon ein bisschen effizienter dadurch wird. Aber ich arbeite selber auch sehr viel damit, auch beratend hier für konkrete Projekte. Und man kommt ohne diesen Human in the Loop nicht aus. Und das ist auch, glaube ich, verdammt gut so. Aber man kriegt es schon schneller und effizienter hin. Aber am Ende ist es immer wichtig, dass nochmal ein Mensch drauf schaut. Und ich denke, das wird auch erstmal so bleiben. Aber länger als 3-4 Jahre in die Zukunft gucken kann ich jetzt auch nicht. Nicht mal 3-4 Jahre kriege ich hin, aber...
Du hast gesagt, Marke wird bedeutender, Performance-Marketing geht so ein bisschen zurück, also das Pendel schwenkt zurück. Woran machst du das fest oder was bedeutet das konkret, dass die Marke wieder an Bedeutung gewinnt?
Ich mache das daran fest, dass einfach viele Marketing-Entscheider hier sagen. Ich glaube, das ist ja auch, wenn man sich das anschaut, witzig bis traurig, dass die Media-Spendings eigentlich immer steigen jedes Jahr und auch immer wir wissen ja, wohin sie gehen, nämlich in Performance-Kanäle, Social Media. Und auf der anderen Seite wird aber der ROI, also der Return dieser Ausgaben, immer niedriger. Das heißt, man sieht es ganz hart schwarz auf weiß, einfach in der P&L sozusagen. Und dann hier wirklich die konkreten Commitments und man sieht es auch an den Kampagnen. Und man sieht zum Beispiel auch die TV-Spendings, auch was man vorher gesagt hat, das wird einbrechen oder so, aber das ist nicht so, auch das lineare TV. Gerade in Deutschland mit einer älteren Zielgruppe, die viel Fernsehen guckt, aber auch mit Angeboten für Jüngeren, ist eigentlich stabil. Und wie gesagt, dieses ganze Thema CTV, Streaming, Addressable TV, das ist wichtiger. Also einmal das Commitment und zum anderen wirklich die Erkenntnis, die hier auch klar kommuniziert wird.
Retail Media hast du auch angesprochen als Thema. Das heißt also, dass... alle möglichen Werbeflächen jetzt entdeckt werden oder weiterentwickelt werden. Wo sind da so die Bewegungen, die du siehst? Oder Out of Home eben, also Digital Out of Home?
Ja, bei Retail Media sehe ich das auch als Amazon-Nutzer so ein bisschen mit einem weinenden und einem lachenden, beobachtenden Auge. Also die User Experience leidet einfach immens darunter, wenn man auf einer Plattform, auf einem Marktplatz endlos viel Werbeanzeigen bekommt. Also es ist ja wirklich mittlerweile wie so eine Preissuchmaschine geworden. Also es ist wie ein Kick, wie quasi ein digitaler Kickmarkt. Also es ist kein schönes Shopping-Erlebnis, muss man sagen. Also eine richtig hochwertige, eine Luxusmarken sind da ja auch nicht. Würde ich auch nicht machen. Also es ist nochmal eine andere Liga wie irgendwie Temu, Shein und dergleichen. Aber Amazon hat das schon stark auf die Spitze getrieben. Und na klar, wenn man sich die Nettomargen anschaut von Werbung versus die Nettomargen auf Handel, Retail-Geschäft, selbst wenn es Marktplatz ist, ist Werbung natürlich viel attraktiver. Aber Suchergebnisse und ja objektive Informationen zu Produkten, das ist schwieriger.
Mhm.
Also gut für Amazon, schlecht für den Rest der Welt, würde ich sagen.
Ja. Digital out of home, das heißt also Werbeflächen, die im öffentlichen Raum sind.
Ja, ist super. Also ist einfach der nächste Schritt, ne? Wenn man das hinbekommt, diese vielen Außenflächen zu digitalisieren und direkt programmatisch ansteuerbar zu machen, wie es auf Flughäfen ja schon passiert, Frankfurt, München, ist das eine tolle Sache. Und wie gesagt, der Mensch ist ja faul, ne? Das bin ich auch. Und das ist dann der Mediaplaner, die Mediaplanerin auch. Und wenn ich halt alles in meiner DSP-Umgebung habe, wo ich die Werbeflächen buche, und ich kann dort alle Flächen mit demselben Tool irgendwie buchen, sei es jetzt eben Social Media, Open Web oder Fernsehen oder Außenwerbung, dann senkt das die Transaktionskosten, die Hürden, die Einstiegshürden. Es macht das einfach easier to buy from. Und das wünsche ich der Außenwerbung, weil zum einen ist es erwiesen, dass sie genauso wie Radio und Audio, dass sie als zusätzlicher Touchpoint in einer Journey einen signifikanten inkrementellen Wirkungsbeitrag hat. Und zum anderen wäre es einfach schade, wenn ein Thema Medienvielfalt, wenn dann durch die chronische Unterfinanzierung dieses Medium irgendwann verschwindet. Also von daher kann ich wirklich nur dafür plädieren, ein Media-Mix zu haben und wirklich wieder mehr Branding zu machen, mehr Kanäle zu bedienen, Audio. Es funktioniert auch ganz anders, kognitiv, emotional, bei einem Konsumenten, Konsumentin wird Audio ganz anders wie Außenwerbung, wie Zeitungen, Zeitschriften, wie Internet und dort nochmal mit den jeweiligen Unterscheidungen. Und es ist doch logisch, das kennt man als Multiple Source Credibility Effekt, dass wenn man ein und dieselbe Botschaft verteilt über mehrere Kanäle, über mehrere Sender wahrnimmt, dass sie dann glaubwürdiger ist. Ne? Wenn ich dir siebenmal sag, Medienvielfalt ist wichtig, Medienvielfalt ist wichtig, dann sagst du, oh, der Fretschner mit seinem Medienvielfalt geht mir nicht auf den Geist. Ne? Aber wenn du das hier von sieben verschiedenen Leuten hörst, dann sag, vielleicht ist was dran. Und so ist das auch mit dem Media-Mix.
Gibt es ein Thema, was hier diskutiert wird, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Wir haben ja einmal so den großen Rundumschlag jetzt gemacht.
Ich glaube, wir haben's. Also Attention ist noch das Thema, was auch die Branche seit vielen Jahren rumtreibt. Ja, das wird jetzt auch immer konkreter. Im November hat die IAB Guidelines erlassen, also die IAB für die Hörerinnen, die den nicht kennen, ist das Interactive Advertising Büro, was sagen die ganze Branche, eine Stimme, der Versuch der Branche zu sein, wo sie sich organisiert international und die deutsche BVDW versucht das so ein bisschen aufzufangen oder für den deutschen Markt zu verarbeiten. Und dort hat man ein großes White Paper, also ich finde es sehr mächtig, sehr politisch, über 60 Seiten, Schriftgröße 9 und 100 verschiedene Player von Amplified Intelligence, von Kerry Nelson Field, Amazon Ads bis hin zu Yahoo haben da mitgemacht. Und so liest sich's auch, also ein bisschen wie so ein Koalitionsvertrag aus 100 Parteien. Alles ist wichtig, alles ist dabei, jeder Blickwinkel. Also es ist ein bisschen verrückt, so die Eye-Tracking-Dienstleister sagen, Eye-Tracking wäre super wichtig, um Attention auf den Werbemittel zu messen. Ne, die Survey-Provider sagen, nee, Befragungsdaten sind wichtig. Die Psychologen sagen, nee, EEG und GSA und so weiter. Und so hat jeder da sein eigenes Interessensgebiet. Aber am Ende ist es dennoch ein nützliches Papier, um ja einfach zu sehen, wo steht die Branche, worüber diskutiert sie. Und es gibt einzelne Anbieter, zum Beispiel auch Primodo von Ströer, die zu Ströer gehören, diese Mobile Ads ausspielen und dort einen Attention Score entwickelt haben, den ich sehr elegant finde, wo ich aber auch Disclaimer beteiligt war an der Entwicklung. Und was ich aber einen coolen Ansatz finde, dass eben keine reaktiven Daten sind wie Eye Tracking, Panel oder sonstiges physiologisches, neurologisches, wo Nutzerinnen sofort merken, oh, ich bin jetzt Teil eines Experiments, ich bin Teil einer Studie, so ich werde gerade mitgemessen und meine Daten werden dann von irgendjemand irgendwann verarbeitet. Ne, sondern das Modell von Permodo benutzt nur Attention-Daten, die sowieso anfallen, beim Aussteuern einer Werbeanzeige.
Genau, ist Menschendaten.
Ja, zum Beispiel war die Impression technisch sichtbar. Ne, wurde sie vernünftig ausgespielt? In was für einem Browser? Auf was für einem Device? Ne, und für wie lange wurde diese Ad dann im sichtbaren Bereich angezeigt? Oder wurde sie vielleicht weggeklickt? Oder gab es aus einem technischen Problem her gar keinen Start, zum Beispiel eines dynamischen Werbemittels? Oder hat der Nutzer den Tab gewechselt, sodass die Werbung dann nicht mehr sichtbar war? Oder hingegen ist er mit der Maus drüber gefahren? Oder ist die Ad länger im Viewport, also in so einem dann sichtbaren Bereich geblieben, und dann auf der anderen Seite hat er mit der Ad interagiert, also hat er vielleicht draufgeklickt sogar oder hat er sie ausgeklappt, ne? Und man kann ja auch mit Ads interagieren, und das sind alles Variablen, die werden technisch im Hintergrund mitgemessen, die fallen sowieso quasi ab, als Abfallprodukt in Anführungszeichen, und genauso wie Durchsichtsraten und so weiter, und das kriegt der Nutzer gar nicht mit, das sind über 40 Variablen, ne? Und aus denen kann man dann Cluster bilden und gucken, welche Faktoren innerhalb dieser Cluster sind eigentlich wie wichtig für sowas wie eine Attention, eine Aufmerksamkeit. Und das finde ich.
Das heißt, wie wird es mir schwerer gemacht, diese nervende Anzeige wegzukriegen?
Auf den Punkt, genau. Wir wissen ja, das weißt du auch, ne? Werbung will, keiner macht Werbung, mag ich auch nicht, sage ich als Marketingprofessor. Werbung geht mir in 99% der Fälle auch auf den Geist, aber sie wirkt subliminar, unterbewusst, ne? Manche Werbung ist ganz gut, die allerwenigste, aber die andere Werbung, die gehört halt dazu. Ne? Sie ist ja auch nicht komplett für den Arsch, sondern sie finanziert ein Mediensystem, sie hat eine Daseinsberechtigung. Ich sage auch meinen Studierenden immer, ich habe auch viele Ingenieure und Informatiker da sitzen, die sagen, oh, Marketing sei. Ja, ich weiß schon, die Arbeit bei Airbus, bei Lufthansa und sonst was und findet das mega, ne, wir haben sowieso das geilste Produkt oder irgendeine andere Marke. Und was sollen wir denn jetzt hier? Werbung brauchen wir gar nicht. Ja, wenn ihr nicht drüber redet, es macht kein anderer für euch. Also Marketing hat die tolle Chance und Verantwortung als einzige Funktion in einem Unternehmen, die wirklich großen Dinge, die großen Ideen, die tollen Produkte, die nachhaltigen, echten Produkte nach vorne zu bringen und die bekannt und berühmt zu machen. Es geht nicht, wenn man nicht drüber redet. Deswegen auch kein Bock auf Werbung, aber geht auch nicht ohne. Und um das abzuschließen mit der Attention, ich finde es gut, dass jetzt auch erste konkrete, actionable Modelle rauskommen, dass nicht so eine wirklich super theoretische, abstrakte Diskussion ist, sondern dass immer mehr konkrete Tools rauskommen, wo man es auch als Kunde vielleicht einfach mal testen kann. Genau, das vielleicht noch als letzter Punkt, was sich hier so tut.
Michael, danke für deine kompetenten Insights.
Freue mich, danke dir, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.